Wie ging es Ihnen gerade bei dieser Schriftlesung aus dem Prophetenbuch Jesaja? Geradezu durchtränkt ist dieser Text von Poesie und es tut richtig gut, mal was anderes zu hören als sonst unter der Woche. Das sind keine nüchtern beschreibenden Worte, keine Bilanz, keine Analyse, auch keine Zahlenstatistik. Es geht um die Sprache der Sehnsucht. Und sie passt gut hierher zum Totensonntag, in der trüben Jahreszeit, wo es abends so früh dunkel wird und es auch tagsüber oft der Nebel den Blick eintrübt. Siehe, ich will einen neuen Himmel und eine neue Erde schaffen. Da ist von einer grundlegenden Verwandlung die Rede. Nicht nur eine Reform, wie man sie immer wieder von Politikern angekündigt bekommt, sondern was völlig Neues. Ich hatte vor kurzem eine Diskussion, es ging dabei wie so oft um Verkehrskonzepte. Und da kam ich ins Schwärmen, als ich von dem großen Kibbutz Ma'agan Michael erzählt habe in Israel. Da gibt es eine Schulpartnerschaft zwischen dem Kibbutz und dem Hönisch. Und die haben dort einen zentralen Parkplatz, auf dem nicht lauter Privat-PKWs, sondern die Kibbutz-Flotte steht. Schon seit vielen Jahren betreiben die Carsharing. Und was mich noch mehr begeistert, sind die kleinen Wege im Kibbutz, wo die mit kleinen elektrischen Fahrzeugen mittlerweile durchtingeln, sodass kein einziges Auto in dieser Siedlung zu finden ist. Großartig ist das. Da wurde ein Traum verwirklicht. Und wir waren uns dann in dem Gespräch schnell einig, sowas kann man nicht erreichen, indem man das Bestehende einfach nur irgendwie ummodelt. Man muss schon im Siedlungsbau ganz neu von vorne anfangen, neu denken. Und so ist das auch bei unserem heutigen Predigtext. Nicht nur eine Veränderung des Alten, sondern was Neues steht bevor. Das ist doch die Botschaft. Und zwar jetzt in einem ganz umfassenden, ja kosmologischen Sinn, das alles toppt, was wir in unseren Planungskonstruktionen uns so ausdenken. Ein neuer Himmel, eine neue Erde, dass man der vorigen nicht mehr gedenken und sie nicht mehr zu Herzen nehmen wird, wie es dort heißt. Es geht also nicht nur um sowas, ja irgendwie auch Banales wie Verkehrswege und Auto. Es geht um eine Welt ohne Schmerzen. Die Schreie der Gequälten und Geschundenen werden verstummen und auch die vor Schwäche zitternden Stimmen werden aufhören, leise vor sich hin zu wimmern. Aber nicht, weil jetzt das Ende da ist und der Todeskampf verloren ging, sondern weil sie gar keinen Grund mehr dazu haben. Ein neuer Anfang steht bevor. Ich war vor kurzem mit meiner Frau zusammen zu Besuch bei einem Ehepaar, das ein Pflegeheim mit extrem schwerbehinderten, also für extrem schwerbehinderte Menschen aufgebaut hat. Menschen liegen dort seit Jahren im Wachkoma. Mit offenen Augen, funktionierendem Reflex, aber sie bekommen nichts mehr mit von ihrer Umgebung. Und was mich besonders berührt, dann ein Zimmer weiter liegt wieder einer hellwach, aber komplett gelähmt. Wegen eines Unfalls. Und ein Patient, der mittlerweile verstorben ist, ein ehemaliger Polizist, der konnte nicht mal mehr den Kopf drehen, nicht reden. Er konnte nur noch die Augen öffnen und schließen. Aber er hat dann seiner Tochter zur Konfirmation einen persönlichen langen Brief geschrieben, einen Brief, für den er mehrere Wochen gebraucht hat. Das Pflegeheim hat ihm eine Art Morsealphabet dafür zur Verfügung gestellt, dass er mit Schließen und Öffnen der Augenlider Buchstaben aktivieren konnte. Was für eine Anstrengung, was für eine geistige Leistung eines hellwachen Menschen. Und ich dachte mir, als ich jetzt unseren Bibeltext las, dieses so wichtige und so beeindruckende Pflegeheim wird es einmal nicht mehr geben, denn es wird nicht mehr gebraucht. Und es werden auch keine Kinder mehr für einen frühen Tod gezeugt, wie es dort heißt in dem Bibeltext. und heute nach wie vor in Indien und Afrika so weit verbreitet ist. Es wird auch keine Gewalt mehr geben. Und die Todfeinde der Natur, Wolf und Lamm, werden nebeneinander weiden. Und der Löwe wird Stroh fressen. Und wir verstehen ja sofort, was gemeint ist. Das Gefährlichste der Raubtiere wird zum freundlichen Gefährten. Und dann geht es auch um gerechten Lohn für gute Arbeit. Eine erfüllende, sinnvolle Arbeit für alle. Und man wird nie mehr den Eindruck haben, als würden die Gebete gegen die geschlossene Türe des Himmels prallen. Und die Welt ist dann das, wozu sie geschaffen wurde. Eine Welt voller Schönheit und voller Gerechtigkeit. Und darüber wölbt sich schützend der Himmel. Merken Sie, eine Sprache der Sehnsucht ist das, die aufs Ganze geht. Einen neuen Himmel, eine neue Erde. Unsere Erde mit ihrem Himmel sind ja alt geworden, alt und ehrwürdig durchaus, aber auch verbraucht, geschwächt und krank wie ein alt gewordener Mensch. Und es gibt so viele Orte, an denen die Krankheit wie ein Geschwür aufbricht. Kriege, Flüchtlingsströme, katastrophale Lebensbedingungen mit korrupten Regierungen. Ein Klima, das sich verändert und kaum mehr zu stoppen ist. Eine Pandemie, die so viel stärker ist als die markanten Versprechungen der Politiker. Und was bleibt, ist ein Gefühl der Ohnmacht. Ja, man kann sagen, des Verbrauchtseins, der Vergänglichkeit. Die Erde ist eben nicht nur beeindruckend, sie ist auch alt geworden. Und wir brauchen gar nicht auf die Erde als Ganzes sehen, um Vergänglichkeit zu erleben. Jeder und jede von uns kennt ja jemanden, an den er heute oder sie heute am toten Sonntag denken können. Mütter und Väter, Geschwister, Freunde, Kollegen bei der Arbeit, von der Arbeit. Jemand ist darunter, der einem fehlt und dessen Sterben das eigene Leben auch verändert hat. Totensonntag ist der Tag, der an Wunden erinnert, die sich nicht mehr schließen lassen. Und wir werden nachher Namen hören. Namen von denjenigen, die in diesem Jahr heimgerufen wurden. Und viele werden dieselben Namen dann nachher auch draußen auf dem Friedhof nochmals lesen. Meist auf einem einfachen, schlichten Holzkreuz, vielleicht auch schon eingraviert in Stein. Alte Menschen sind dabei, aber nicht nur. Und man müsste wohl auch diejenigen namentlich nochmal nennen, die, deren Namen wir vielleicht gar nicht kennen, weil sie zu früh geboren worden sind und gar nicht lebensfähig waren. Die alte Erde und der alte Himmel, es ist ein Leben, das zu Ende geht und sich verbraucht. Aber siehe, ich will einen neuen Himmel und eine neue Erde schaffen, dass man der vorigen nicht mehr gedenken, sie nicht mehr zu Herzen nehmen wird. Damals, als der Prophet mit diesen Worten aufstand, war es ein Trümmerfeld, das die zurückkehrenden Juden in ihrem Heimatland vorfanden. Sie waren ja zum Teil bis zu 70 Jahre in babylonischer Gefangenschaft gewesen. Und nun endlich konnte die Enkelgeneration zurück ins gelobte Land, wie es hieß. Aber das, was sie dort vorfanden, war alles andere als ein Paradies. Versumpftes Brachland lag vor ihnen, zerstörte Häuser. Und sie taten sich schwer, jenes Heimatgefühl nochmal zu aktivieren, das sie mit ihrem Land verbunden hatten. Und ich frage mich, wie muss es heute manchen Rückkehrern gehen, die vor 5 Jahren aus Syrien geflohen sind und jetzt vielleicht zum ersten Mal wieder vor ihrem Haus stehen, beziehungsweise vor den Trümmern, die davon übrig geblieben sind. So ähnlich muss das damals gewesen sein. Aus einer solchen Situation enttäuschter Heimkehrer stammt der Bibelabschnitt. Und es wundert nicht, dass er solch ungeheure Kraft bis in die Gegenwart hat, weil er anschlussfähig ist. Weil seit Jahrhunderten durch diese Worte mitten in schrägen Klängen und traurigen Klagegesängen der alten Welt ein neues Lied dadurch angestimmt wird. Und wer so redet, hebt unter all den Gefangenen und Verbitterten neu den Kopf. Siehe, heißt die Anrede. Sieh auf, sieh her, sieh weiter. Da sucht jemand ein neues Sehen. Diese Sehnsucht tastet nach Worten, die Ungeheures aussagen. Die ganze Ohnmacht, die ganze Sorge um diese Welt und unser Leben in ihr wird nicht einfach nur stillschweigend hinuntergeschluckt, sondern förmlich herausgeschrien damit. Da klammert sich einer mitten im Weinen an eine absolute Gewissheit. Ja, das gibt es und das wird es geben, den neuen Himmel und die neue Erde. I have a dream, so hat es damals Martin Luther King ausgedrückt, diese Sehnsucht herausgeschrien. Und nicht als Ausdruck des sich jetzt zurücklehnens, sondern als Aufbruchstimmung. Er ist dann ja auch losgezogen und hat mit dieser Sehnsucht im Herzen gekämpft für eine Gleichstellung der Schwarzen in Amerika. Ein neuer Himmel, eine neue Erde. Größer ist das als unser Herz und größer als unser Verstand. Die Sprache der Sehnsucht geht über das Vorstellbare weit hinaus. Und wissen Sie, das macht ja den Glauben auch immer ein Stück heimatlos, rastlos, zum Unruheherd in einer oft so trägen Umgebung. Christen sind ja gerade Menschen, die von Unruhe auch geprägt sind. Trotz aller Gelassenheit zu wissen, dass unser Leben in Gottes Hand ist. Es ist immer auch diese Unruhe da ist, im Sinne von, da ist noch was anderes, auf das wir zugehen. Gib dich damit nicht zufrieden, was jetzt hier und da dich umgibt. Arbeit für alle und gerechten Lohn. Davon haben wir gehört in dem Bibeltext. Des Klagens und Weinens soll ein Ende sein. Ist doch klar, dass man mit einer solchen Sehnsucht auch aneckt. Und die Sprache einer solchen Hoffnung ist so anders als die Sprache des Smalltalk, die gar nicht meint, was sie sagt. Oder die Sprache des Banalen, die alles nur noch in Euro und Cent ausrechnen möchte und damit zufrieden ist, wenn die eigene Rechnung stimmt. Die Sehnsucht der Glaubenden reicht weiter, zieht sich nicht auf das eigene zurück, auch nicht nur auf die Kirche. Sie behält den Horizont der ganzen Erde, hat sogar da noch den Himmel im Blick. Hat Hungernde und Flüchtlinge vor sich, Weinende und Verzweifelte. Einheimische und Fremde sind von diesem Radius mit umfasst. Ich will einen neuen Himmel und eine neue Erde schaffen. Siehe, heißt es vorweg. Geht es dabei um eine fromme Illusion, etwas, worüber man vielleicht mal kurz versonnen lächeln kann, aber dann wieder auf dem Boden der Tatsachen ankommt? Manche denken ja so, leider auch in kirchlichen Kreisen. Ja, und es stimmt ja, man kann nichts davon von dem beweisen, hat keine unangreifbaren Fakten in der Hand. Aber das ist auch genau die Sprache des Glaubens. Und das Entscheidende am Glauben ist, dass unsere Gedanken und unser Glaube ja um das Geheimnis Gottes kreist. Es geht nicht um die schöne neue Welt, die kluge Politiker irgendwann schaffen werden. Nein, ich will einen neuen Himmel und eine neue Erde schaffen. Das ist es. Er ist es, der hier sagt, ich will. Er ist derjenige, der souverän handelt. Niemand Geringeres als der Schöpfer Gott. Und wir wissen ja, was Schöpfung heißt. Gott hat die Erde aus kreisenden Wirbeln, aus dem Chaos erschaffen. Mit der Zielgenauigkeit der Liebe hat er einen Jahrmilliarden dauernden Prozess auf den Menschen hingesteuert. Und er hat auch den verschlungenen Weg der Menschheitsgeschichte begleitet. Den Weg, der doch beides ist, schön und schrecklich. Und er hat sie begleitet mit seinen Korrekturen und Mahnungen durch Propheten. Vor allem aber auch durch große Verheißungen. Wie eben jener, siehe, ich will einen neuen Himmel und eine neue Erde schaffen. Und dann gibt es jenen einen genau datierbaren Punkt in der Geschichte, an dem die Sprache der Sehnsucht zur Sprache der Erfahrung wird. Selig sind, die da Leid tragen, denn sie sollen getröstet werden, sagte der Mann aus Nazareth, der Sohn Gottes. Nicht irgendwann, sondern hier und jetzt, bei ihm. Vergebung, neue Weite, ein neuer Raum zum Leben. nicht irgendwann, sondern bei ihm schon jetzt. Bei Jesus Christus sehen wir, wie durch einen offenen Türspalt schon jetzt in diese neue, helle Welt hinein. Heute ist diesem Haus Heil widerfahren, sagt Jesus über Zachäus. Heute, nicht irgendwann. Und nicht nur irgendwas Gutes ist ihm widerfahren, sondern Heil. In ihm ist es jetzt schon da. Er hätte auch sagen können, heute ist diesem Haus Ewigkeit widerfahren. Der neue Himmel, die neue Erde, kurz gesagt Gottes Reich, angebrochen ist es in der Person Jesu. Und bei ihm wird das Siehe sehr konkret. Er sagt ganz schlicht am Ende des Matthäus-Evangeliums, sozusagen als letzten Satz, siehe, merken Sie schon wieder das Siehe, siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Nehmt mich mit gewissermaßen als Wegzehrung auf dem Weg hin zur himmlischen Ewigkeit. Seht her, eure Sehnsucht hat doch in mir längst einen Fixpunkt, an dem ihr euch festmachen könnt. Ihr müsst nicht ins Diffuse hinein glauben. Gott hat längst ein Gesicht bekommen. Und ich möchte schließen mit einer kleinen Geschichte, die aus Griechenland stammt. Ich habe sie vor ein paar Jahren schon mal erzählt. Das junge Paar hatte auf seiner Heimreise sich auf seine schöne, neu hergerichtete Wohnung gefreut. Aber schon wenige hundert Meter bevor sie dort ankommen, ahnen sie Schlimmes. Die beiden hatten auf ihrer Urlaubsfahrt nichts mitbekommen von dem schlimmen Erdbeben. Und dann, als sie schließlich in der Wohnung beziehungsweise dem, was davon übrig geblieben ist, stehen, trauen sie ihren Augen nicht. Die Schränke sind umgestürzt, der Inhalt liegt verstreut da, Gläser, Porzellan zerbrochen, Mörtel und Ziegelstücke von der Zimmerdecke und von den Wänden liegen da auf dem Boden. Die Fensterscheiben sind zersplittert. Der mit so viel Mühe und Aufwand und Freude eingerichtete Raum gleicht einem einzigen Trümmerfeld. Und so stehen sie stumm da, voller Trauer und Verzweiflung, ob das jetzt alles noch Sinn macht. Aber dann beginnen sie sich an die Arbeit zu machen. Und was tut er als erstes? Er nimmt ein heruntergefallenes Bild und hängt dieses Bild an die eine noch heile Wand. Es ist eine handgemalte Ikone, ein Bild von Jesus Christus, dem heute noch verborgenen, aber einst offenbaren Herrscher des Himmels und der Erde. Amen.